Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute geht's wieder in unser geliebtes Afrika. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ich letzte Woche erwähnt habe, dass wir auf unserem Blog ein Formular hinterlegt haben, wo ihr euch quasi für eine Folge bewerben könnt. Caro hat dies gemacht und mit ihrer Geschichte überzeugt. Wer schon lange diesen Podcast hört, der weiß, dass wir das südliche Afrika lieben. Wir sind selbst ausgebildete Safari-Guides und haben in derselben Schule wie Caro gelernt und ich wollte sofort mehr von ihrer Geschichte erfahren. Von Mönchengladbach in den afrikanischen Busch. Wie sie dazu kam und wie sie am Ende sogar zu einer eigenen Lodge in Botswana gekommen ist, erfahrt ihr in dieser Folge. Aber bevor wir starten, hier ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wie ihr vielleicht wisst, sind Line und ich auch Reiseveranstalter. Seit einigen Jahren nehmen wir jedes Jahr 1 bis 2 Gruppen mit nach Namibia und zeigen unseren Gästen die Naturwunder vor Ort und sehen dabei unglaublich viele Tiere. Nächstes Jahr geht es auch wieder nach Namibia und zum ersten Mal auch nach Botswana. Gemeinsam reisen wir in unser Ausbildungscamp, wo auch Caro ihre Ausbildung gemacht hat, und werden eine unglaublich intensive und naturnahe Zeit erleben. Diese Reise hat meiner Meinung nach Potenzial, Leben zu verändern. Das höre ich zwar schon oft von unseren Reisen, diese ist aber komplett neu und ich möchte mich nicht zu sehr aus dem Fenster hängen, aber ich habe das Gefühl, dass das richtig, richtig gut wird. Diese Reise ist extrem intensiv, was die Tiererlebnisse angeht und einfach so Afrika pur. Wir werden mitten im Busch sein, weit von jeglicher Zivilisation. Ohne Zäune um uns herum werden wir im Busch übernachten. Wir gehen auf Jeep-Safaris und laufen durch den Busch. Und einmal die Woche bivakieren wir im Busch rund um das Lagerfeuer. Wir werden Löwen, Elefanten und Leoparden sehen, werden nach Wildhunden schauen und viele Abende rund um das Lagerfeuer verbringen, während wir um uns herum ganz viele Geräusche hören und wenig sehen. Ihr habt dabei die Wahl, ob ihr eine Woche oder direkt 2 Wochen mit uns im Busch verbringen wollt. Aktuell haben wir noch 5 Plätze für Botswana frei. Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit bei mir melden. Ihr erreicht mich über Instagram, per E-Mail oder WhatsApp. Den Link zur Reise findet ihr in den Shownotes und alle Details auf dem Blog unter Gruppenreisen. Für Namibia sind nächstes Jahr in Gruppe 2 übrigens noch ein paar Plätze frei und wie gesagt, für Botswana sind es noch 5. Nun aber ganz viel Spaß mit Caro und ihrem Abenteuer und wenn ihr Interesse an Caros Lodge habt, dann habe ich euch natürlich den Link dazu in den Shownotes verlinkt. Caro, schön, dass du da bist. Hi!
Hi Sebastian, ich freue mich auch.
Wo erwische ich dich heute?
Ich bin in meinem kleinen Homeoffice zu Hause. Ich bin ein bisschen früher aus dem Büro raus und bin jetzt in Ruhe zu Hause.
Wo ist zu Hause?
In Mönchengladbach am Niederrhein.
Das ist dein erstes oder dein zweites Zuhause? Wie bezeichnest du das?
Nennen wir es Heimat und ich habe wirklich 2 fast gleiche Zuhause, also gleich bemessene Zuhause, muss ich sagen.
Ja, darum dreht sich heute um dein zweites Zuhause oder dein zweites halbes Zuhause, um Botswana. Aber um da so richtig reinzukommen, wie das alles zustande gekommen ist, muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen, oder?
Das ist richtig, ja. Also ich würde sagen, die ganze Reise, in Anführungsstrichen, die mentale Reise Richtung Afrika ging eigentlich bei mir so 2014, 2015 los. Nee, eigentlich 2007, als ich physisch das erste Mal da war und bewusst die Reise nach Afrika, das umsetzen, was ich jetzt so gerade erreicht habe und noch weitergeht, das ging dann aktiv 2014, 2015 los.
Ja, 2007, ja. Das war die Reise, wenn ich das richtig gelesen habe, ich habe einen Zeitungsartikel über dich gelesen. Du hast nach dem Abitur, glaube ich, von deinen Eltern eine Reise darunter geschenkt bekommen, eine Safari geschenkt bekommen.
Genau, da bin ich meinen Eltern bis heute noch sehr dankbar für. Haben genau 2007 nach dem Abitur mit mir, wir waren, glaube ich, 2 Wochen in Südafrika, eine Safari gemacht und die bleibendsten Erinnerungen, wir waren nicht nur im Busch, aber die bleibendsten Erinnerungen waren einfach da aus der Wildnis, Lagerfeuer-Stories und wie man dann so seine Gedanken, mir seinen gedankenfreien Lauf lässt, da hat mich das am meisten gepackt und ich dachte damals schon, was für ein Wahnsinnsjob. Unser Führer war deutschsprachig, auch eine abgefahrene Story, irgendwie Missionar, die Eltern waren Missionare im südlichen Afrika und schon alleine seine Story war interessant und dann war ich sehr interessiert, wie man denn da so hinkommt, aber dadurch, dass er zwar deutschsprachig war, aber irgendwie in Afrika aufgewachsen ist, war das alles entfernt für mich, also da war mir nicht klar, okay, das machst du auch. Ja.
Dann bist du ja, also im Abi ist man ja 17, 18.
Na, das war Spätabi, 19, 20.
19, 20, okay, 19, 20. Aber da hat man ja, ist ja natürlich irgendwie so eine Idee, die Idee ist ja erstmal einfach nur eine Idee geblieben, ne? Also du hast dann wahrscheinlich irgendwie, bist zurück in den Alltag gekommen, hast Ausbildung, glaube ich, hast du gemacht.
Genau.
Wie kam es dazu, dass dann später diese Idee oder dieser Wunsch doch nochmal realer wurde?
Ja, genau. Also damals war es wirklich Traum und wieder in die Schublade gepackt und zugemacht. Und dann, das machst du vielleicht ganz spät mal. Also mein konkreter Gedanke war, wie toll es ist, ein Zuhause im Busch zu kreieren, um diese Momente, die ich damals da hatte, auch anderen irgendwie mitzuteilen. Und dann bin ich den soliden Weg gegangen, Ausbildung, Studium und ich will nicht sagen, man stand ständig unter äußeren Einflüssen, aber man ist so dem Standardweg gefolgt und dann habe ich 2014, 2015 mein Studium beendet und dachte, habe angefangen zu reflektieren. Dachte, ist es jetzt das? Da war Afrika noch gar nicht wieder so in meinem Kopf. Aber ich dachte so, war es das jetzt richtig? Ich war auf dem Weg ins Unternehmen meiner Familie. Da dachte ich auch, ist das so richtig? Gemachte Netz setzen. Mach's dir einfach oder nicht, also gehe ich woanders hin oder nicht. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, den Jakobsweg zu gehen, 2016. Und bin den dann mit meinem Hund gegangen, 4,5 Wochen. Und das war das erste Mal, dass ich einfach gemacht habe und auch mich Zweifeln widersetzt habe, denn ich habe recherchiert mit Hund, nicht so die cleverste Idee, mal eben so ein paar hundert Kilometer durch Spanien zu laufen. Die Spanier stehen ja noch ein bisschen anders zu Hunden, mit Unterkünften und so weiter. Und ich habe 2013 ist dieser Hund meiner geworden und ich habe gesagt, so, ich habe die Verantwortung dafür, ich möchte die jetzt nicht 5 Wochen irgendwo parken, nimmst du mit. Und dann bin ich eben auf eine andere Art und Weise diesen Weg gegangen, nämlich nicht nur mit mir alleine, sondern ich habe Sorge getragen für ein anderes Lebewesen. Manche gehen natürlich auch in einer Gruppe, das ist dann auch nochmal was anderes. Aber es war auf jeden Fall eine sehr individuelle Erfahrung, die ich da gemacht habe. Bin dann in Pamplona los und hab das erste Mal richtig laut meine eigene Stimme gehört. Das klingt jetzt so, oh Gott, aber vorher. Ich meine, jeder wird in seinen 20ern irgendwie reifer und man erkennt, wer man eigentlich so selber ist. Und das habe ich da ganz laut und deutlich gehört und habe viele Dinge, die mich vorher so beschäftigt haben, jetzt abgesehen von Afrika, einfach durchdacht und manche Dinge extrem zu schätzen gelernt, viel mehr als vorher, und auch mit manchen Dingen einfach Frieden geschlossen und bin nach Hause gekommen und dachte, jo, jetzt bist du irgendwie fertig für alles, was weiterkommt. Also es war eine unfassbare Erfahrung und ich hatte unfassbar tolle Begegnungen, die mich bestärkt haben. Auf dem Jakobsweg läuft eigentlich vieles irgendwie metaphorisch für so ein ganzes Leben ab. Habe ich jetzt in der Nacharbeitung irgendwie empfinde ich das so. Man trifft Leute, die sieht man nur kurz und beeinflussen einen unfassbar. Dann geht man viele Etappen gemeinsam mit Menschen. Man tauscht eigentlich keine Nummern aus, aber trifft sich trotzdem immer wieder. Und dann ist es auch meistens so, dass die Leute, die man da wieder trifft, das soll dann auch so sein und das werden dann langjährige Freundschaften. Also das war so das, was ich aus meinem ersten Jakobsweg mitgenommen habe.
Und du hast jetzt gerade zum Schluss was ganz Wichtiges gesagt, denn das ist der erste gewesen. Du bist nämlich zweimal gelaufen. Inwieweit war das Thema Afrika Teil des Erstens und wann kam diese zweite oder dieser Moment, wo du gesagt hast, ich muss da nochmal zurück, weil zwischen 2008 und wir sprechen jetzt dann irgendwie 2012, glaube ich, hast du gesagt, 2013, da war das ja überhaupt kein Thema mehr, oder?
In Afrika meinst du jetzt?
Genau.
Genau. Nee, es war, also ich muss sagen, auch wenn ich jetzt so auf die Zeit bis 2007 zurückblicke, war Afrika, hat immer geschlummert irgendwie. Also ich meine, wenn man mal in Afrika war, dann weiß man, was das mit einem machen kann. Es macht nicht mit jedem das, genau. Aber man weiß, was das mit einem machen kann. Und deswegen hat das immer irgendwie geschlummert in mir. Und auch in meinem ersten Jakobsweg, muss ich sagen, war das auch irgendwie im Unterbewusstsein präsent. Das große Was und Wie war es aber irgendwie nicht zum Vorschein gekommen. Da habe ich ehrlich, also wie ich gerade eben gesagt habe, da habe ich erstmal so Dinge aus der Vergangenheit so ein bisschen reflektiert und irgendwie so, das ist auch eine Metapher, man läuft mit einem vollgepackten Rucksack, weil man meint, man braucht ganz viele Dinge, die man dann aber, die einfach zu schwer werden, die lässt man irgendwo dann auf dem Weg zurück. So war das irgendwie auch. So war der erste Jakobsweg für mich.
Also man ist mit zwei gepackten Rucksäcken losgelaufen, den imaginären und den tatsächlich physischen vollen, weil man man braucht alles, aber irgendwann merkt man, man braucht gar nicht so viel.
Genau, man braucht gar nicht so viel. Also ja, das hat auch wirklich, das hat das bei mir hier auch, also mein Leben hier zu Hause, so mein Alltag auch ein bisschen beeinflusst. Vielleicht der 2018 noch mehr und dann in Kombi mit Afrika noch mehr als der erste, so in, wenn wir jetzt in Richtung Dinge, die man braucht oder nicht braucht, redet. Aber wir waren bei wann Afrika wieder in meinen Kopf gekommen ist. Das war dann der zweite. Ich war dann zwischen 2016 und 2018 bin ich dann meiner Tätigkeit gefolgt und war im Büro. Alles ganz spannend, Berufseinstieg. Und damals beim ersten dachte ich, wenn mir Leute erzählt haben, die sind jetzt auf dem fünften oder sechsten Jakobsweg unterwegs, habe ich gedacht, warum machen die sowas? Also wie kommt man auf die Idee, diese Reise nochmal zu gehen? Und das ist ein ganz bestimmter Effekt, der so ein bisschen süchtig macht, wenn man da so wandert. Und es ist ja auch einfach nicht nur Wandern, sondern man beschäftigt sich mit sich selber, man hört auf seinen Körper und so weiter und so fort und seine Grundbedürfnisse. Und dann habe ich gedacht, so, da war so eine gewisse Phase, wo ich gedacht habe, nee, dich packt, dich zieht's jetzt wieder. Du musst jetzt nochmal. Und dann hatte ich durch meinen Beruf nicht nochmal so viel Zeit, 5 Wochen. Das funktioniert am Ende eines Studiums ein bisschen besser als dann in einem Job. Und dann ich gedacht, okay, 3 Wochen kriegst du hin. Und dann schnappst du dir deinen Hund auch nochmal und gehst nochmal. Die letzten, das waren dann nochmal 300 Kilometer. Und dieser Jakobsweg, war dann viel gefüllter mit meinem Afrika-Gedanken. Ich hatte Begegnungen mit 4 Südafrikanerinnen. Bewusst habe ich auf meinem ersten Weg, in dem ich 5 Wochen gegangen bin, also viel mehr Zeit und auch fast alleine gegangen bin, habe ich keine Südafrikaner kennengelernt. Und ich will jetzt nicht sagen, das war ein Wink des Schicksals. Natürlich ziehen einen dann Nationen oder Leute an, für die man affin ist. Aber ja, auf jeden Fall 4 Südafrikanerinnen unabhängig voneinander. Also die, das waren 2 und dann auch, glaube ich, nochmal 2, also insgesamt 6. 4 davon habe ich, bin ich intensiv gegangen. Also wir sind die letzten 2 Wochen wirklich zusammen die Etappen gegangen. Und wir haben dann so eine internationale Gruppe, da waren noch ein paar Italiener, ein Kolumbianer waren dabei. Und wir waren so eine Jakobsweg, so eine Camino-Truppe. Und da habe ich angefangen von diesem Traum, von diesem eigentlichen Wunsch zu reden, den ich damals dann hatte. Da kam das also ziemlich zum Vorschein. Und die 4 wussten halt, wovon sie reden. Sie leben in Südafrika. Und mein großer Vorbehalt war, dass ich auch die politische Situation mitverfolgt habe. Ich hatte in der Zwischenzeit noch Freundschaften geschlossen in Südafrika. Ein kleiner Einschub. 2010 habe ich ein Praktikum in Durban gemacht. Das war auch nicht in der Wildnis, aber ich habe irgendwie mir immer Schritt für Schritt meinen Weg nach Südafrika oder nach Afrika irgendwie gebaut. Und dann habe ich denen eben gesagt, auf eine Farm, so als Frau alleine das aufbauen, was ich eigentlich vorhabe, ist gerade irgendwie ein bisschen gefährlich. Da hat der Mut irgendwie gefehlt. Und dann kam die Idee, mach doch einfach ein Praktikum mal in der Lodge oder beschäftige dich mit diesen Safari-Guide-Ausbildungen. Und die haben mich also in meiner Idee bestärkt, erstmal den ersten Schritt zu gehen. Also eine Ausbildung als Safari-Guide zu machen, weil das war auch mein eigener Anspruch. Wenn ich irgendwas in Afrika errichte, erbaue, möchte ich irgendwie tiefgründig auch die Ahnung davon haben, was da so passiert. Ich bin hier zu Hause viel in der Natur, durch meine Familie und meine Eltern bedingt. Dachte, ich wüsste viel. Aber Afrika hat einfach nochmal eine Nummer mehr zu bieten und vor allen Dingen unberührte Natur. Ja, dann bin ich nach diesem Camino, nach dem Jakobsweg 2018 nach Hause und relativ zeitgleich kam ein Buch raus, Frühstück mit Elefanten. Ich weiß nicht, ob du da mal was von gehört hast.
Mhm, ja,
von Gesa. Genau, es ist auf jeden Fall in Deutschland bekannt, auf jeden Fall bei Frauen sehr bekannt. Ich habe das Buch gekauft und verschlungen. Und dachte nicht, das, was die kann, kann ich auch, sondern das, was die gemacht hat, wollte ich schon immer tun. Und bin dann tatsächlich über Gesa an diesen Kurs gekommen und habe dann, das war noch ziemlich deutsch, muss ich sagen, 2018 erstmal solide einen Bush-Skills-Kurs in Botswana gebucht, also eine Woche, um mich da mal ranzutasten. Also da war ich noch sehr vorsichtig und erstmal noch nicht so mega abenteuerfreudig, aber dachte, nach einer Woche ist Abenteuer genug. Und habe dann diesen Bush-Skills-Kurs gebucht und fand es super aufregend, überhaupt mal nördlicher von Südafrika zu bereisen. Und dachte, alles nördlich von Afrika ist auch noch viel gefährlicher, was dann durch Botswana widerlegt wurde. Also ich bin wirklich gelandet und dachte, wow, was für ein Land. Also, und dann natürlich, ich meine, du weißt, wovon ich gerade rede, was für eine Wildnis und wie unberührt. Und ja, habe dann nach meinem ersten Löwen-Tracking zu Fuß im Busch, habe ich gedacht, wow, ich will mehr. Und ich will mehr lernen, ich will mehr, ja, mehr hier draußen sein und bin nach Hause und habe dann ja relativ spontan, ohne viel andere Menschen darüber zu informieren und zu involvieren, habe ich also 2 Monate den Nature Guide Kurs gebucht und
Field Guide.
Den Field Guide, das ist der, ja genau, der Basic, nein, den Trails Guide
The Trails
habe
Guide.
ich genau, habe ich danach direkt gebucht. Ich habe gedacht, dann jetzt machst du dann auch das volle Programm und habe dann im Anschluss auch noch 2 Monate in Südafrika verbracht und genau, ja, genau, und das war neben dem Jakobsweg oder nach dem Jakobsweg so meine intensivste Erfahrung, die ich so jemals gemacht habe, muss ich sagen. Also, es war super spannend.
Also das ist unglaublich spannend. Also du hast jetzt ganz, ganz viele Fragen stellen sich da jetzt gerade. Ich meine, du hast ja gerade erzählt, Botswana ist ein faszinierendes Land und einfach mal so unglaublich anders als Südafrika, ne? Also jeder, der einmal in Südafrika war und ich glaube in Botswana, wenn du in Maun ankommst, an diesem kleinen Flughafen da rauskommst, dann merkst du sofort so, okay, das ist hier auf jeden Fall anders. Und wenn du dann ein paar Meter rausfährst aus dem Ort und die asphaltierte Straße zurücklässt, dann merkst du wirklich so, okay, das ist wirklich ganz, ganz anders. Und das ist total faszinierend. Der Bush Skills Kurs, wie bist du bist auf diesen Kurs, bist du durch das Buch gekommen von Gesa?
Naja, die Gesa hat dann ihre Buchreise gemacht und dann auch Vorträge gehalten über Reisen, die sie dann in dem Zusammenhang angeboten hat und unter anderem eben auch diese Kurse, also nicht nur die Reisen, sondern auch die Kurse. Und da habe ich sie in Köln hatte sie einen Vortrag gegeben, da habe ich sie besucht und mich mit ihr auch mal darüber unterhalten. Und das hat mir dann eben Lust auf genau das gemacht und auch auf Botswana gemacht. Also es war vorher bei mir nicht so auf dem Schirm. Und genau, und dann habe ich diesen Bush Skills Kurs gemacht. Das ist dann komprimiert in eine Woche. Eigentlich werden die Themen angeschnitten, die dann in dem großen Kurs, sage ich mal, dann angeboten werden. Also Tracking,
Ja, das ist halt
ja.
quasi, also das ist ja der Field Guide Kurs in super light komprimiert in einer
Genau.
Woche.
Also das ist dann wirklich, das ist dann auch für Leute was, die das einfach wirklich nur mal erleben wollen, die vielleicht schon eine Safari gemacht haben, aber noch mal eins draufsetzen. Also wirklich, du warst ja, glaube ich, auch in Quapa, in dem Camp,
Ja.
wo ich das gemacht habe. Das ist ja wirklich absolut abgeschieden, Bucket Shower, Zelt, Feldbett. Und da geht es halt wirklich darum, dass du draußen in der Natur bist und alles back to basic und ne, du aufsaugst, was da alles so draußen ist. Und das hat damals auch der Trainer wirklich gut rüberbringen können, muss ich sagen, den wir da hatten. Und mein Vorteil war, wir waren nur zu zweit, es war eine andere Deutsche mit mir da und wir hatten das Camp für uns. Wir waren zu zweit unterwegs, haben uns ständig mit dem Fahren abgewechselt und das war dann wirklich, da habe ich Blut nach Abenteuer geleckt, muss ich sagen. Und also das schlummerte auch irgendwie in mir, aber das kam dann da dann raus.
Ja, also
Ja.
ich finde halt Quapa finde ich halt mega geil, ne? Also
Ja.
das ist ein so
Ja.
toller und besonderer Ort. Wir gehen
Ja.
tatsächlich im Mai nächsten Jahres organisieren wir eine Reise dorthin, eine zweiwöchige
Okay.
für unsere Hörer und Teilnehmer. Das wird, also das, ich freue mich jetzt schon. wie Bolle drauf. Du hast du dann auch in Quapa auch die 2 Monate verbracht, also
ja, genau.
Bei AGA ja. Dann den kompletten Field Guide, den wir ja gemacht haben, in 29 Tagen dann wahrscheinlich und dann im Anschluss nochmal den Trails Guide.
Genau. Das habe ich dann beides gemacht. Da war eine Woche Pause zwischen. Dann war ich eine Woche in Maun, beziehungsweise bin dann alleine in die Salzwanne gefahren, in die Machadichadi Salt Pans, was auch, also unfassbar ist, unfassbar schön. Und dann hat mir das eben auch die Unterschiede, unterschiedlichen Landschaften in Botswana irgendwie näher gebracht. Das, was ich dann aus der Theorie im Kurs gelernt habe, habe ich dann eigens erfahren. Das war super spannend. Und ja, genau.
Kurze Werbeunterbrechung für Travelite. Ihr kennt das doch. Ihr plant euren nächsten Trip und steht vor der Frage, welche Koffer und Taschen soll ich mitnehmen? Aber keine Sorge, ich habe da was für euch. Travelite nämlich. Travelite ist ein Familienunternehmen aus Hamburg und die machen seit Ewigkeiten Reisegepäck. Die haben echt den Dreh raus und verstehen extrem viel davon, was Reisegepäck so aushalten muss und entsprechend achten die sehr auf die Qualität. Travelite hat nicht nur richtig schöne Taschen, Koffer und Fahrradgepäck, sondern es ist auch super funktional. Egal, ob ihr geschäftlich unterwegs seid oder mit Freunden, Partner oder Familie eine Reise plant, Travelite hat alles, was ihr braucht. Die Qualität ist echt top und die Preise dazu fair. Vor allem die neue Aluminium-Kollektion Next sticht dabei raus. Wenn ihr gerade also auf der Suche nach einem neuen Reisegepäck seid, dann habe ich da noch was für euch. Mit dem Rabattcode OTP10 könnt ihr bis Ende August 10% sparen. Schaut also unbedingt auf www.travelite.com vorbei und lasst euch von der Auswahl und der Qualität überzeugen. Also packt eure Sachen mit Travelite und genießt euren Trip in vollen Zügen. Erinnerst du dich an den Moment, als Steve Jobs hat diese Quote "Connecting the Dots" hat nichts mit Natur zu tun in dem Zusammenhang. Seine Geschichte mit "Connecting the Dots" ist eher auf die Technologie und Design in seiner Karriere zu tun, aber erinnerst du dich an den Moment, als du die Dots verbunden hast von dem, was du alles gelernt hast, also als alles Sinn gemacht hat, wie alles zusammenhängt? Erinnerst du dich an den Moment nach der Ausbildung?
Ja, ich muss sagen, ich bin in dem Kurs, in dem Nature Guide Kurs, ziemlich, nennen wir es mal, also wirklich eigentlich mental an meine Grenzen geraten.
Das glaube ich sofort, ich auch.
Genau, ja, genau. Also erstmal, weil es unfassbar viel Stoff war, den wir da so lernen mussten. Und dann macht man sich da irgendwie auch selber Druck, den ich jetzt rückblickend hätte ich mir den nicht machen sollen müssen. Mir wurde aber auch gesagt, das ist ziemlich typisch deutsch. Für die deutschen Studenten ziemlich typisch, dass die eigentlich gar keine Qualifikation brauchen, dass sie sich da so durchpushen, anstatt die ganze Nummer zu genießen. Aber ich muss sagen, in diesen 4 Wochen hat sich ganz viel gefügt. Ich war da, dadurch, dass das da alles mental so anstrengend war. Und da muss ich sagen, das war teilweise anstrengender aufgrund dessen, dass wir da mit einer Handvoll Leuten in einem Camp 4 Wochen waren. Also es war, ging eher um die verschiedenen Charaktere, die wir da so hatten, als um das Drumherum, also um die Wildnis. Also das war meine Erfahrung. Das hat mich eher aus dem Konzept gebracht, als das, was wir da eigentlich so gemacht haben. Und ich hatte da ich hatte da wieder diese Stimme, von der ich eben gesprochen habe, die ich auf dem Jakobsweg extrem laut gehört habe. Mein Bauchgefühl war aktiviert und Intuition und all das irgendwie, was einen irgendwie stark macht und auch selbstbewusst und so, das war weg. Ich habe mich nicht mehr gehört. Ich wusste nicht mehr, was ich da tue. Ich habe nicht mehr lernen können. Hat mich völlig aus dem Konzept gebracht. Und das hat mich also so in der Endphase dieses Kurses, hat mir das echt zu schaffen gemacht. Und dann hatte ich die Woche durchatmen in Maun. Und dann ging es in den Trails Guide Kurs, also neue Konstellation. Und nur ein anderer aus dem Nature Guide Kurs es war ein bekanntes Gesicht dabei. Ansonsten waren das neue Gesichter. Und dann kam aber 3-4 Tage später die Nachricht, dass meine alte Zeltmitbewohnerin aus dem Nature Guide Kurs sich spontan dazu entschlossen hat, nachzukommen und auch den Trails Guide Kurs zu machen. Und das hat mich dann wieder kurzzeitig aus dem Konzept gebracht, weil das dann auf Ende hin nicht mehr so ganz funktioniert hat in dem ersten Kurs. Und ich dachte, um Gottes Willen, das ist jetzt irgendwie, was habe ich dem Karma angetan? Und dann habe ich mich aber irgendwie wieder gefasst. Also dann war irgendwie wieder alles gut. Und mich hat dann eher der Inhalt des Kurses natürlicherweise und berechtigterweise eher aus dem Konzept gebracht, nämlich dass man dann läuft durch den Busch und allen voran den Weg zeigt und man die Verantwortung darauf hat, dass der Gruppe nichts passiert. Dann hatte ich wirklich einen kleinen Zusammenbruch. Ich bin 500 Meter gegangen, mein erster eigener, also ne, wo der Trainer gesagt hat, so du darfst jetzt laufen. Das passiert, wenn man 2-3 Schießprüfungen bestanden hat, geben die einem die Waffe in die Hand und dann darf man eine Gruppe, also das sind dann die anderen Studenten, darf man dann führen. Genau. So, kleiner Kollaps. Ich habe gesagt, hier Mike, nimm die Waffe. Ich kann nicht mehr. Ich krieg das hier nicht mehr geregelt. Und das war mein Moment. Danach ging es nur noch bergauf. Ich glaube, das musste passieren. So einen Moment hatte ich auf dem Jakobsweg auch. Auf dem Jakobsweg, wo fast alles überstanden war, wo ich kurz vor Santiago war, da ist es dann auch einmal über mich gekommen und man heult einfach. Man weiß gar nicht genau, wieso. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Anknüpfung. Also ich hatte meinen kleinen Nervenzusammenbruch auf dem Jakobsweg und genauso aber auch bei diesem Kurs und bin danach bestärkt da rausgegangen. Und dann wieder nach Hause und wieder im Büro gelandet und dachte, okay, krass, du hast jetzt so viel gelernt und hast dir irgendwie so ein bisschen, so einen kleinen Fußstapfen irgendwie. Du hast mehr über diese Industrie gelernt, in Anführungsstrichen, über diese Jobs. Und was war denn eigentlich nochmal dein Traum, deine eigentliche Intention? Dann dachte ich, fängst du mal an, dir einen Job zu suchen, in Südafrika, ne? Ich weiß nicht, ob du hast dich, ich glaube, das war ja bei euch gar nicht von Anfang an die Intention. Ne? Ihr wolltet, habt einfach diesen Kurs gemacht und für Personal Enrichment, wie so schön gesagt wird.
Ja, ja.
Genau, bei mir sollte es eigentlich zwar nicht unbedingt dazu dienen, dass ich in einer Lodge anfange, aber es sollte irgendwie so ein bisschen Sprungbrett sein. Einen Schritt weiter zum Traum. Und das kam eben da einfach, kam empor. Ich saß wieder im Büro und dachte, wow, das war jetzt irgendwie jetzt wieder so ein kleines Fallback. Da willst du eigentlich nicht hin. Und ich wusste aber, wie schlecht die Chancen sind, als International in dieser Branche einen Job zu finden, wenn man nicht irgendwelche Kontakte hat oder direkt ein Praktikum in einer Lodge, also so ein Jahr Trainee irgendwie in einer Lodge macht, wenn man das nicht direkt hat man eigentlich schwierige Chancen, in die Branche zu kommen. Verständlicherweise, das ist ein kleiner Markt, der natürlich irgendwie den Experten da vor Ort bleiben sollte. Das ist schon verständlich. Ja, und dann bin ich, wie gesagt, zurück im Büro, dachte, nee, Wende. Irgendwie muss es doch einen Weg geben. Ich hatte 2-3 Job-Applications, glaube ich, rausgeschickt. Kam nicht wirklich was zurück. Und dann habe ich aus einfacher Neugierde, niemals gedacht, dass das was gibt, habe ich nach Land recherchiert. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, als du durch Botswana gefahren bist, dass hier ganz oft einfach auf einem brachliegenden Stück Land Plot to Sell, also so ein kleines Stück mit Zaun und Nummer drunter. Und also das ist irgendwie, das war dann der weiterreifende Gedanke, okay, einen Job kriegst du nicht, jetzt versuchst du mal an ein Stück Land zu kommen. Kann gar nicht so viel kosten oder wie auch immer. Ich wusste es nicht, keine Ahnung. Und dann versuchst du dir da was aufzubauen. Also selber hands-on runter und dann ja was selber aufbauen. Das hätte aber natürlich irgendwie die Konsequenz ergeben, dass ich auch hier wirklich meine Zelte hätte abbrechen müssen. Und dann habe ich tatsächlich auf einer einzigen Internetseite Inserate gefunden von Leuten, die Land verkauft haben, aber auch schon erschlossenes Land teils. Und ja, das war irgendwie, ich sag das heute irgendwie, Universum hat da irgendwie was gemacht. Ich habe das Inserat von einem Ehepaar gelesen, die bestenfalls eigentlich nur einen Partner 50% gesucht haben, der dann mit in deren Farm, also nennen wir es Farm, einsteigt. Das, was die beiden aufgebaut haben, dann weiterführt. Und ja, ich habe eine E-Mail hingeschickt, eine Nacht, noch nicht mal eine Nacht drüber geschlafen. Ich habe eine E-Mail hingeschickt und geguckt, was kommt. Absolute Bauchentscheidung. Und habe auch gedacht, ja, ob du da so viel Anklang finden wirst, irgendwie so jetzt in deinem Umfeld. Dann habe ich dann doch mal gefragt, meine Familie, meine Eltern, meine Freunde, was sagt mir dazu? Erstmal meine Mutter und meinen Bruder, die kritischsten Menschen in meiner Familie. Den habe ich dann an Tag 2, habe ich gesagt, ich habe da meine E-Mail geschickt. Und sagten die, ja, guck dir es an. Und ich habe dann tatsächlich Antwort bekommen, auch eine ziemlich witzige, die eigentlich an jemand anderen bestimmt war. Da hat dann eher Slang der preisgegeben wurde. Und das fand ich unfassbar sympathisch und dachte, okay, wir verstehen uns. Ja, und dann bin ich runtergeflogen 2 Wochen später und habe, also das war einfach komplett aus dem Bauch. Die Intuition, die ich ansprach, die mir zeitweise verloren ging, und diese Stimme, die war einfach extrem laut wieder und hat gesagt so, ey, das ist das, was du wahrscheinlich suchst. Und wenn du jetzt von Null anfängst, dann das kannst du, das hätte ich, den Mut hatte ich dann zu dem Zeitpunkt, aber dann bist du nicht so weit, wie du jetzt wärst, wenn, also ne, nach dem, was die mir da geschickt haben, dann bist du in 10 Jahren, ist es so reif, alleine. Mhm. Mhm. Und ja, ich bin hingeflogen, habe die kennengelernt, wir sind da raus in den Busch und die beiden haben sich, ich fange so an, das ist ein Südafrikaner und eine Holländerin, die als Kompromiss zu Leben Botswana gefunden haben. Und Bruce ist absoluter, wie soll man sagen, den kriegt man eigentlich den Busch, ihn kriegt man vielleicht aus dem Busch, aber den Busch nicht aus ihm. Und dann haben die beiden ja sich selber eine Hütte gebaut, die dann so schön geworden ist, dass sie sie zur Vermietung online gestellt haben. Und dann war die Idee, dass wir gemeinsam weitere Hüttchen bauen und die vermieten und so nachhaltigen Tourismus betreiben, aber vorwiegend auch eben Landschaftsschutz in natürlicher Art und Weise und so ein bisschen den Human-Wildlife-Konflikt versucht einzudämmen, der groß in Botswana ist, weil theoretisch Botswana extrem wenig Zäune hat. Südafrika dahingegen ist ein Zoo, muss man so sagen, wenn man beides kennt. Großer Zoo zwar, aber Zoo. Botswana ist ja ziemlich naturbelassen ist. 69% von Botswana ist Wildnis und so auch das Stückchen Land. Und das wollten wir mit ganz wenig menschlichem Einfluss irgendwie renaturieren. Das war ganz früher Farmland für Kettle, also für Kühe. Kühe haben da gegrast, das bisschen Gras, was es da gab. Und ja, das haben die beiden dann angefangen zu ändern und für die Wildnis wieder zu rekreieren. Und ja, dann bin ich im August 2019, also im selben Jahr, in dem ich meinen Kurs beendet habe, bin ich da eingestiegen und dachte, ja, jetzt kommen wir dem Ganzen sehr, sehr, sehr nahe. Hätte es niemals gedacht, dass ich dem überhaupt noch mal nahe komme. Ich habe das auch immer, diesen Traum immer geschoben und habe gedacht, das machst du, wenn du ausgearbeitet hast mit 60. Aber da brauchst du viel Energie für, um sowas jetzt umzusetzen. Also habe ich es jetzt getan. Mit ganz viel Unterstützung von meiner Familie, denen ich da sehr dankbar für bin, sonst hätte ich das nicht umsetzen können.
Ja. Und, inwieweit Unterstützung? Finanziell oder zeitlich oder mental oder?
Alles. Also finanziell in erster Linie. Also ich muss sagen, ich hatte ich hatte ein bisschen was auf Seite gelegt durch ich hatte ein bisschen was auf Seite gelegt, wodurch ich mir einen Teil finanzieren konnte, aber die gesamte Sache hätte ich nicht finanzieren können. Das finanziert mir ja auch nicht mehr eben so eine Bank hier in Deutschland. Mhm. Also die sagt nicht, hier bitte. Und also finanzielle Unterstützung, mental dahingehend, dass ich diese Reaktionen, habe ich eben angesprochen, von meinem Bruder und von meiner Mutter hätte ich niemals erwartet. Die haben halt gesagt, mach, also schau es dir an und wenn es das ist, dann versuchen wir dich so weit, wie es geht, zu unterstützen. Und das kam ohne viel Wenn und Aber. Also die haben ziemlich an mich geglaubt, ohne viel zu hinterfragen. Ich habe natürlich ziemlich euphorisch von der ganzen Sache erzählt und ich glaube, da waren gar keine Fragen mehr offen. Außer dann auch so ein paar rechtliche Dinge. Also das war natürlich auch Neuland für mich, da mal eben sich mit botswanischem Recht zu befassen. Auch da hatte ich Unterstützung und mental, finanziell, genau, ja. Auch emotional, die haben mich dann aufgefangen, als dann Covid kam, muss ich sagen. Das war natürlich komplett unerwartet, ein halbes Jahr später. Und nicht so schön, aber genau.
Das ist, habe ich auch drüber nachgedacht, wenn man 2019 halt in so eine Lodge einsteigt und da ganz euphorisch ist und irgendwie was starten möchte und ein halbes Jahr später der Tourismus komplett eingefroren wird und stoppt und du keine Gäste mehr hast, ja. Das ist natürlich halt, und du wahrscheinlich, ich weiß nicht, wo du in dem Moment gerade saßt, ob du in Deutschland warst, dann kommst du erstmal nicht mehr in darunter.
Ja, ich war in Botswana.
Ah, okay, da kommst du nicht mehr zurück.
Witzigerweise, genau. Also das war auch eine interessante Phase oder das, was das so mit mir gemacht hat. Also mein Vater und mein Bruder waren die ersten Familienmitglieder, die gesagt haben, so, wir wollen das sehen, wir kommen mit. Und ich bin mit meinem Vater am 28. Februar 2020 geflogen.
Ach du Scheiße.
Ja,
also, zwei Wochen später.
Da war hier schon Covid-Alarm. Ich habe auch noch schön in Köln Karneval gefeiert. Das gehört sich ja so fürs Rheinland. Auch wenn da schon so ein bisschen Alarm war. Aber es wusste ja keiner, was das für ein Ausmaß hat. Und dann sind mein Vater und ich geflogen und mein Bruder ist nachgekommen. Ich hatte eigentlich vor, von Februar bis Mai da zu bleiben. Und mein Bruder sollte kommen und dann mit meinem Vater wieder zurückfliegen. Und dann hatten die ihren Rückflug am 11. März. Da gingen in Deutschland Fußball-Geisterspiele los und sowas. Also das haben wir irgendwie da so ein bisschen am Rande mitbekommen. Aber man ist vielleicht ein bisschen vernetzt durch Satelliten-Internet, aber das kann man auch ganz schnell abschalten. Also ich mache es bewusst, wenn ich da bin, bin ich nur ganz eingeschränkt irgendwie erreichbar. Und das war so auch da, als meine Familie da war. Und die flogen zurück und ich war noch eine Woche da im Busch und habe nichts mitbekommen. Als ich dann in Maun zurück war, ist mein Handy wirklich heiß gelaufen. Mein Flug war gecancelt, alles, und ich dachte, oh mein Gott. Und das bringt einen dann natürlich auch irgendwie wieder so ein bisschen nicht aus der Bahn, aber ich dachte, okay, das ist so eine ungewisse Situation, was machst du denn jetzt? Also vom Gefühl her wäre ich lieber da geblieben. Also weil ich dann Nachrichten bekommen habe, Lockdown, wir dürfen nicht mehr raus, wir dürfen uns nicht mehr sehen. Und da, du weißt es, passiert ganz viel draußen. Man ist ständig an der Luft. Da habe ich gedacht, okay, ich persönlich, wenn ich nur an mich denke, würde ich lieber hier bleiben. Aber Freunde und Familie waren natürlich zu Hause. Mein Vater und mein Bruder sind noch genau vor dem Lockdown nach Hause gekommen. Alles gut. Und mein Hund war zu Hause irgendwie. Und dann dachte ich, okay, ja, nee. Also ich glaube, wenn das jetzt eine längere Nummer wird, dann versuche nach Hause zu kommen. Ja, und dann habe ich mit Ach und Krach bin ich in einen Sonderflug von der Lufthansa gekommen, in der dann nur Deutsche saßen, die dann irgendwie...
Aber nicht von Maun aus, oder?
Sondern nee, genau, Maun. Der Flug, das war auch einer der letzten Flüge, der Flug saß voller Expats, die irgendwie in Europa ihre Wurzeln haben oder auch Familie. Also da saßen keine Touristen mehr drin. Es waren, glaube ich, schon 2 Wochen keine Touristen mehr in Botswana. Als ich in Maun am Flughafen stand und ich wollte so ein bisschen Deko für unsere Häuschen kaufen, ich weiß nicht, ist hier vielleicht auch im Kopf, diese Straßenrandverkäufer, die Arts and Crafts verkaufen, holzgeschnitzt, die hatten Tränen in den Augen, weil die 2 Wochen kein Geld mehr verdient hatten. Und das war mir da auch erst bewusst, was da irgendwie abging, als ich aber selber im Busch war und davon noch nichts mitgekriegt habe. Ja, und dann saß diese Maschine voller Europäer, die aber irgendwie in Botswana zugange sind eigentlich. Und mit denen habe ich mich dann auch weiter irgendwie connected und immer auf dem Laufenden gehalten. Wir haben uns irgendwie wirklich fast dann diese 2 Jahre immer geschrieben, so, wie sehen jetzt die Regularien bei euch aus? Könnt ihr wieder runterfliegen? Wie geht's jetzt in Botswana weiter? Und so weiter und so fort. Wie sind eure, dann natürlich Ende der Pandemie, wie gehen jetzt wieder Buchungen los? Und so weiter und so fort. Das war, also was das angeht, hat das irgendwie, man hat sich viel mehr vernetzt. Also da bin ich auch bis heute noch irgendwie mit vernetzt mit so ein paar Leuten, die da mit mir in dieser Maschine saßen. Und dann Johannesburg, Deutschland war voller Deutsche. Da haben die, glaube ich, gar keine anderen Nationalitäten mehr mitgenommen. Genau, ja.
Das war schon eine krasse Zeit. Also ich war das erste Mal nach Covid war ich letztes Jahr im März, nee, im April, glaube ich, in Botswana und da fing es langsam wieder an. Heute ist wieder mehr oder weniger normal. Genau. Namibia ist auch super voll und Südafrika ist ja auch schon wieder super voll. Ja. Aber das sind schon echt sehr, sehr harte 2 Jahre für das super komplette hart. Südliche Afrika gewesen. Du bist ja in die Lodge oder in eure Farm quasi eingestiegen, 50-50. Und die zwei Besitzer, die haben sich altersbedingt langsam zurückgezogen, ist das richtig? Und genau. Du hast quasi immer mehr das Ruder übernommen. Mhm. Wie sah das aus und wie sieht das jetzt aus? Also ich meine, du bist jetzt gerade in Deutschland, die Lodge hat ja nicht zu, oder?
Nee, die hat offen. Das kam auch ein bisschen überraschender letztes Jahr, Mitte letzten Jahres, deren beider Wunsch, ein bisschen kürzer zu treten. Ich habe ehrlich, es war Abmachung von Anfang an. Ich habe aber erhofft, dadurch, dass 2 Jahre Covid-Pause war, dass die quasi 2 Jahre dranhängen. Das war dann nicht so. Heißt, ich bin irgendwie nicht ins kalte Wasser geworfen worden, aber vor diese Entscheidung schneller gestellt worden, als ich das wollte. Und habe dann aber auch nachgedacht und ich muss sagen, trotz Pandemie Und trotz aller Schwierigkeiten habe ich diese Entscheidung nie bereut. Und es hat mich alles eher noch motiviert. Und ich habe dank der beiden damals schon, 2019, ein Paar kennengelernt, die auch zu Freunden geworden sind. Damals hatten die aber noch einen anderen Job. Das waren die Nachbarn von Bruce und Yvonne in der Nähe von Maun. Die haben auch noch ein Haus in der Zivilisation. Und die beiden haben so ein kleines Camp geführt. Und die hat es auch ziemlich hart getroffen durch Covid. Und dann ergab sich das letztes Jahr so, dass Bruce kürzer treten wollte. Und Konje, also unser jetziger neuer Manager, die damals Nachbarn von Yvonne und Bruce, die hatten nicht mehr so viel Lust, weiter für ihren Arbeitgeber zu arbeiten, weil er die so ein bisschen nach Covid so ein bisschen alleine gelassen hat und das war alles nicht mehr so toll. Und die wollten eine neue Perspektive und dann passte das perfekt. Und hier zieht sich irgendwie, also es sind so alle, waren irgendwie alles so Fügungen, da zieht sich irgendwie so der rote Faden durch. Das Timing war irgendwie super. Ich hatte Vertrauen in die beiden, ne? Das ist nämlich die Sache. Ich mache ganz viel. Ganz viel in dieser ganzen Sache ist absolutes Vertrauen. Das habe ich in Afrika irgendwie auch einfach mal lassen. Also einfach mal vertrauen. Und ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst, TIA, This is Africa. Also
yes.
Genau. Es passiert einfach. Es passiert einfach, die Mentalität ist anders. Vertrau da rein. Wenn es schief geht, hast du daraus gelernt. Aber es hat mich bis jetzt, toi toi toi, eigentlich noch nicht nichts enttäuscht. Kleinigkeiten natürlich, die irgendwie mal schief gehen. Aber der Kronje ist jetzt neuer Manager, der ist vor Ort permanent, der ist auf die Farm gezogen, ins Managers Haus. Seine Partnerin hilft mir so ein bisschen in Maun, wenn es da irgendwelche Dinge zu regeln gibt, wenn ich in Deutschland bin. Ich habe weiterhin hier meinen Job. Das ist so, weil ich einfach auch Kohle verdienen muss. Es ist so, dass ich da, das ist nämlich, dass du sprachst eben an, wie meine Familie geholfen hat, eben auch durch Zeit. Das ist das Gute. Da bin ich sehr dankbar für, dass mir der Raum gegeben wird, dass ich runterfliegen kann, auch etwas länger. Und dann gucke ich nach dem Rechten. Also ich fliege jetzt in regelmäßigen Abständen runter. Ich war zuletzt im März da, ich fliege jetzt wieder im Juli, also in 3 Wochen, 2, 2,5. Und freue mich riesig. Diesmal kommt auch der Rest meiner Familie mit, noch immer nicht alle, aber es kommt der Rest meiner Familie mit und schaut sich alles an, was da so in den letzten Jahren, 3 Jahren Stillstand oder sagen wir 2 Jahre Stillstand, so also passiert ist.
Ja.
Genau. Ja.
Wo geht's für dich in, also wie sieht die Zukunft für die Lodge aus?
Ja, ich hoffe natürlich, also damals standen Bruce und Yvonne, da ging es gerade erst los. Mit mir sollte es weitergehen und dann kam die Pandemie. Heißt, Marketing, also wir sind gerade auf Reset. Also wir legen im Grunde gerade bei Null los und ich versuche, diese ganze Geschichte zu promoten. Ich versuche, hier den deutschen Markt irgendwie dafür zu gewinnen. Wir sind auch ein bisschen anders unterwegs als andere Lodges in Südafrika oder in Afrika. Das sind Ferienhäuser. Also wir wollen, und genau das ist das, was ich damals, so schließt sich der Kreis, damals irgendwie mehr erträumt habe. Also wenn ich es jetzt bebildern würde, wäre es das, was da jetzt passiert ist. Also da habe ich mir selber auch ein Hütchen gebaut und wir sind da, wenn man sich bei uns einbucht, ist man für sich ohne irgendwelche anderen Leute. Andere Gäste, wir haben 3 Häuschen, die sind 1 Kilometer voneinander entfernt und man ist für sich in der Natur und ist verpflegt sich theoretisch auch selber. Wir haben Mitarbeiter natürlich, wir haben 10 Mitarbeiter da, die auf Wunsch für einen kochen, aber unsere Identität ist eigentlich Natur so für sich so viel wie möglich zu genießen, ohne andere Menschen, ohne andere, also nur mit, also natürlich, wenn man eine Gruppe ist, dann hat man als Gruppe ein Häuschen und ist da umgeben von Elefanten und anderen Tieren, die hoffentlich immer mehr werden, was wir eben, wie gesagt, auf natürlichem Wege versuchen zu erreichen oder semi-natürlich. Mit Wasser ist extrem viel zu erreichen und das merkt man, in den letzten 3 Jahren hat sich genau das auch entwickelt. Und ja, genau, also das möchten wir irgendwie geben. Und wir hoffen, das ist ein absoluter Nischmarkt. Das realisiere ich auch immer mehr. Das war mir aber auch damals schon bewusst. Aber ich stehe auch heute noch hinter diesem Konzept. Das muss ausgefeilt werden und ich lerne immer mehr, je häufiger ich mit Gästen zu tun habe. Ich übernehme von hier aus Deutschland die Kommunikation mit allen Gästen, mit den Buchungen, mit den Wünschen, die haben. Und dann wird quasi an den Con hier, an unseren Manager übergeben und er kümmert sich um alle vor Ort. Und das funktioniert bis jetzt ziemlich gut und das soll wachsen. Wir hoffen, dass wir einfach durchs Jahr hinweg mehr Buchungen bekommen. Und dann habe ich in meinem Kopf für die nächsten Jahre geplant, so eine Art Cultural Village aufzubauen. Also auch noch super, also wirklich authentisch möchte ich das rüberbringen, wie eben die Kultur im Land ist und ja, Dinge, die einfach da auch zu schützen sind, und das eben an Gäste weiterzugeben. Genau, das ist so das, was ich in der Planung habe.
Wie kommen die Gäste zu euch? Ist das quasi die Idee, dass Leute nach Maun oder also nach Botswana kommen und einen Roadtrip machen und dann quasi mit dem eigenen Fahrzeug zu euch kommen oder werden die aus Maun abgeholt?
Wir bieten das auch an. Also unsere Zielgruppe ist definitiv Selbstfahrer und auch Namibia-Reisende, weil wir an der Route nach Namibia liegen. Ja. Wir sind auch ein bisschen fernab von dem, ich sag mal, Haupttourismus vom Okavango-Delta. Wir sind auf der westlichen Seite des Deltas.
Südwesten, ne?
Südwesten, genau. Das war mal ganz...
Kommt das Wasser zu euch noch hin, die Flut nehmen?
Leider nein. Aber Bruce ist ein kleiner Träumer gewesen. Der hofft immer noch darauf, dass sich die Zeiten nochmal ändern. Also wir sind... Das Land ist ein altes Flussbett. Die Szenerie ist wie im Delta. Das Wasser kommt leider nicht an. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser Fluss nochmal ankommt. Genau, aber unsere Wasserlöcher sind eben da.
Bietet ihr auch Game Drives an oder ist dann die Idee, dass die Leute bei euch auf dem Land selber Touren fahren?
Genau, die dürfen, also erstmal ist die Hauptidee, dass man morgens aufsteht, wann man möchte und nicht um 5 Uhr aus dem Bett geprügelt wird, um auf den Gameviewer zu steigen und Pirschfahrten zu machen. Das gehört natürlich zu einer Safari und zu einer Afrika-Reise dazu, aber unsere Idee ist, dass man morgens aus dem Fenster rausguckt und der Elefant einen begrüßt. Die Elefanten vor die Haustüre kommen und auch andere Tiere. Löwen sind temporär bei uns. Letztes Jahr habe ich persönlich meinen ersten Löwen gesehen. Das war auch nochmal so ein Moment, wo ich gedacht habe, wow, das ist ein krasses Gefühl. Du hast doch schon ziemlich viele Löwen gesehen, aber der ist jetzt hier unterwegs in deinem zweiten Zuhause. Und das war schon ein krasser Moment. geteilt mit ganz lieben Gästen, die dieses Jahr wiederkommen aus meiner Heimatstadt. Und genau, also das ist die Idee. Die Tiere kommen ans Haus und man genießt die Aussicht wie im Kino von der Terrasse aus. Und mich fragen auch manchmal Leute, was machst denn du da den ganzen Tag, wenn du da gar nicht so unbedingt rausfährst? Dann sage ich, wenn man da rausguckt, schon alleine nur, wenn Elefanten da sind und miteinander interagieren, das ist der Wahnsinn. Die erzählen Stories. Es ist unfassbar interessant. Es wird einfach nicht langweilig. Und wenn sich dann natürlich noch Kudu, Warzenschweine, bestenfalls die Löwen noch dazu gesellen, ist das Wahnsinn. Aber wir haben jetzt seit kurzem auch ein Game Viewer, also ein Safari-Auto, und bieten auf Wunsch der Gäste eine Fahrt an, wann die Gäste das möchten. Natürlich versucht man das irgendwie strategisch zu planen, wenn wir wissen, okay, da ist irgendwas Besonderes im Busch zugange, wenn unser Manager und wir haben einen Guide, einen professionellen Safari-Guide vor Ort, wenn die wissen, okay, da und da könnte was los sein, dann plant man das natürlich strategisch, der Tageszeit angepasst, aber prinzipiell können die Gäste machen, was sie möchten, mit dem eigenen Auto auch rumfahren, wir arrangieren Picknick im Busch und sind total irgendwie flexibel eingestellt, was die Gäste so wünschen. Genau, also einfach nicht eine klassische Safari-Lodge, sondern ich habe mit meinem Freund bei einer Flasche Wein letztes Jahr im Herbst den Claim "Where wild souls find wild homes" ist der entstanden und das spiegelt voll das wider, was wir eben bieten wollen. Irgendwie wilde Seelen, die raus wollen in die Natur, Leute, die schon in Afrika waren, aber auch Leute, die noch nicht in Afrika waren, die einfach fasziniert sind von der Umgebung, was da alles so passiert. Genau.
Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Du hast gerade aber gesagt, also auf jeden Fall, was ich cool finde, ist, dass du dir einen Weg gefunden hast, dass du nach Botswana quasi mehr oder weniger ziehen kannst, auch wenn du nicht richtig 100% da lebst, aber du hast halt es geschafft, dein 50% zu Hause da zu kreieren, weil du hast ja am Anfang gesagt, für dich als Europäer ist es ja extrem schwer, das zu machen. In Botswana so gut wie unmöglich, da musst du halt 5 Jahre Berufserfahrung haben. In Südafrika ist es auch relativ schwer, außer du bist halt spezialisiert in etwas. Und entsprechend hast du es in sehr, sehr kurzer Zeit geschafft. Du hast deine Ausbildung 2019 beendet und hast quasi 2019 dir den Grundstein gelegt, um ein Leben in Botswana zu schaffen. Das ist schon ziemlich cool.
Ja, das ist, der Weg dahin, den habe ich erzählt.
Genau. Also das ist nicht leicht und das ist vor allem braucht man dafür ganz viel Mut. Jetzt hast du aber gerade gesagt, dass du in Deutschland ja auch, also du musst ja auch Geld verdienen, dafür bist du in Deutschland. Ist es schwer, mit so einer Lodge Geld zu verdienen? Oder warum hast du noch diese Konstellation 50-50? Oder hat das damit zu tun, dass du einfach noch in den Familienunternehmen drin bist?
Auch das auch. Also das sind einfach, da ist es auch irgendwie meine Motivation, ich möchte da auch noch zu beitragen. Wohin die Reise geht, ob ich irgendwann meinen Fokus nur noch auf Botswana lege oder das, ne? Also ob sich so ein bisschen die Verhältnisse ändern, das ist offen. Also in dem Prozess bin ich eigentlich gerade, weil es das erste Jahr ist, wo es eigentlich komplett normal ist dieses Jahr, ohne Pandemie-Einflüsse. So ergibt sich quasi gerade so ein bisschen, wo ich meinen Fokus drauf lege. Also genau aus dem Grund, den ich eben genannt habe, dass es noch nicht ausgereift war und noch nicht auf dem Markt bekannt und einfach, dass die ganze Geschichte noch promotet werden muss, ist es also, sagen wir mal so, Gehälter und Nebenkosten sind stemmbar. Das kriege ich einigermaßen mit meinem Gehalt und mit 2 weiteren Buchungen gestemmt. Aber ich möchte natürlich die ganze Sache weiterentwickeln. Und eigentlich nicht dafür groß, naja, die Preise anheben. Das ist nämlich auch ein Anspruch, den ich habe, dass ich nicht dem restlichen Markt in Botswana hinterherziehen möchte, der unfassbar teuer ist. Wenn man wirklich an abgeschiedene Gegenden ins Delta, natürlich ins Delta, das ist exklusiv, das sind wir nicht, aber ich möchte dem auch nicht hinterher hereifern. Ich möchte so ein, ja, ich möchte das bezahlbar machen. Natürlich sind wir nicht günstig, aber im Vergleich kann man sich das ermöglichen. So, und genau, da möchte ich arbeiten. Und ich brauche aber dennoch auch noch irgendwie einen sicheren Hafen auch hier. Ich möchte, wenn Afrika komplett, wenn Botswana das komplett scheitert, bisher ist kein Anzeichen, aber das ist halt auch war ein Teil meiner Entscheidung. 2019, ich weiß noch, meine Mutter hat gesagt, Kind, du kannst in Europa genauso mit sowas, naja, auf die Schnauze fallen. Probier es in Afrika und dann geht das 10 Jahre gut und dann hast du es probiert. Und wenn nicht, also ne, Scheitern ist irgendwie lehrreich im Leben. Ich bin dankbar, dass ich meine, man hat es vielleicht auch rausgehört, ich hatte die finanzielle Unterstützung. Ich möchte natürlich nicht scheitern, aber irgendwie, ja, genau. Das ist so der Gedankengang. Also das ist irgendwie, das sind alles die Antriebe, die mich da weiterbringen im Moment und weiter motivieren und auch immer noch von der Idee überzeugen. Und ich brauche aber zurzeit, das merke ich auch immer noch, die Balance zwischen beiden Welten. Ich weiß nicht, ob ich 365 Tage unten verbringen könnte. Also, und genauso auch brauche ich den Ausgleich zu unserem schnelllebigen Leben hier. Also manchmal auch, wenn man sich hier mit Nachrichten befasst und alles ist so schnell, Büro, es ist ja auch wieder unfassbar schnell nach der Pandemie wieder auf, wo während der Pandemie alles so ein bisschen, wie sagt man, naja, laid back irgendwie, alles, es war entschleunigt. Im doppelten Tempo ist irgendwie wieder alles losgegangen.
Also das kann
Und
ich alles sehr, 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 sehr gut verstehen. Ja.
ja, genau. Und deswegen brauche ich den Ausgleich. Also wenn ich denke, oh Gott, hier ist aber jetzt gerade wieder, dann fliege ich natürlich nicht übermorgen los. Das ist immer, aber ich habe dann immer Botswana irgendwie, wo ich mich drauf freuen kann. Und mein Herzensprojekt, was mal aus einem Traum entstanden ist, irgendwie umsetze. Und das motiviert mich total.
Ja,
Und
ja.
das hat mich auch eben durch die Pandemie gebracht, ne, dieser Gedanke.
Ja,
Ich glaube,
also das kann ich sehr gut verstehen. Also vor allem auch diese Nummer, ob man 365 Tage da unten sein möchte. Das ist eine Frage, die ich mich regelmäßig stelle. Also ich bin seit vielen, vielen Jahren im südlichen Afrika unterwegs, oft 2, 3 Mal im Jahr. Und oft stelle ich mir die Frage, will ich das die ganze Zeit oder ist halt so eine Lösung, wie du sie gerade hast, nicht vielleicht sogar das Idealste, wo man so einen Fuß in beiden Welten hat? Das ist eine sehr, sehr schwere und eine sehr individuelle Frage, die man sich stellen muss, wenn man die Möglichkeit hat. Das ist natürlich auch ein Privileg, diese Möglichkeit zu haben. Aber es ist einfach faszinierend. Und ich danke dir vielmals für deine Zeit heute und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Omogolo Bush Lodge.
Omokolo, ja, genau. Alter Herr heißt es übrigens. Alter Herr auf Setswana, weil dein alter
Okay.
Elefantenbulle Bruce und Yvonne beim Bau der ersten Hütte zugeschaut hat und gar auf einmal ganz vertraut wurde. Und dann haben die beiden das ganze Alter Herr getauft, Omokolo. Genau.
Sehr cool.
Und ich
Ich
möchte
wünsche
es beim
damit
Weinen.
ja ganz, ganz, ganz viel Erfolg, ganz viel Glück. Ganz viele Menschen hören diesen Podcast und ich hoffe, dass der ein oder andere vorbeikommt. Und
Ja, und du auch. Du solltest auch
ich auch,
vorbeikommen.
ich auch.
Also hiermit ist die Einladung. Wann bist du da?
Ich bin im Mai. Ich habe gerade nachgeschaut. Ich habe es also wieder vergessen. Im Mai 2024 bin ich da.
Okay. In der ungefähr in der Zeit bin ich meistens auch da. Zeigt sich gerade in welchen, ich bin meistens Mai, April, Mai und dann Mitte des Jahres und dann nochmal Ende des Jahres da. Also da würde ich dich sehr gerne einladen.
Vielen Dank. Ich komme auf jeden Fall drauf zurück. Also bezüglich Jahreszeiten, also ich finde Mai immer eine sehr, sehr geile Zeit zum Reisen, ehrlich gesagt. Und ich finde halt auch Dezember finde ich halt eben eigentlich auch sehr geil, wenn alles so schön grün ist. Hat alles
Das stimmt.
seine Vor- und Nachteile.
Ja, ich fliege jetzt im Juli, da wird es ordentlich kalt. Ja,
Ja.
mir wird berichtet, 5 Grad morgens. Das ist ja, da komme ich mit unserem Winter besser klar. Aber
Das
gut.
kann man sich so gar nicht vorstellen, so in
Nee.
Botswana, dass es so kalt wird. Aber
Genau.
Marun wird im Winter richtig, richtig
Richtig
kalt.
kalt. Und dann aber in Mitte des Tages 25 Grad. Das
Ja.
ist Wahnsinn. Zwiebelung.
Kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, wenn man, also zumindest konnte ich es früher mir nicht vorstellen, dass Elefanten und Löwen und Giraffen bei der Kälte leben. Aber das
Genau,
tun sie.
ja.
Sie tun bei super kalt und super heiß.
Genau, das ist ja Wahnsinn, ja.
Total, total interessant.
Ja.
Ich danke dir vielmals für heute und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft.
Dankeschön, Sebastian. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe keinen gelangweilt.
Auf gar keinen Fall, also mich auf gar keinen Fall und ich bin mir ziemlich sicher, dass du die anderen auch nicht gelangweilt hast.
Das ist
Ich
schön.
danke dir für heute und das nächste Mal im echten Leben. Ich freue mich
Ja.
drauf. Auf den
Ich mich auch.
Sundowner bei euch.
Genau. So machen wir das.
Bis dann, tschüss.
Jo, bis dann. Ciao.
Ja, und das war's auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank an Caro, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast und vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mehr zu Caro und ihrer Lodge erfahren wollt, dann schaut gerne mal auf, dann schaut gerne in den Shownotes, da findet ihr alles verlinkt. Und wenn ihr auch Bock auf eine Ausbildung zu Safari Guides habt, was ich auch sehr empfehlen kann, eine der anstrengendsten Ausbildungen meines Lebens, dann schaut gerne bei Naturecade vorbei. Dort könnt ihr die Ausbildung bei der African Guide Academy buchen. Und wenn ihr dort Off the Path bei der Buchung erwähnt, dann bekommt ihr ein paar Bücher geschenkt, die die Ausbildung ein bisschen erleichtern. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes und bei uns auf dem Blog. Nächste Woche ist Christine Neder vom Blog Lily's Diary zu Gast. Ganz früher, als ich noch in Berlin gelebt habe, haben wir uns oft gesehen und sind auch schon gemeinsam gereist. Zum ersten Mal seit langem kreuzen sich unsere Wege nun im Podcast und wir haben ein tolles Gespräch über das Auswandern geführt. Sie ist von Berlin nach Portugal ausgewandert und wir sprechen über die schönen und auch die nicht so schönen Zeiten. Also, bis nächste Woche Dienstag um 4 Uhr und passt auf euch auf.